Hinweis: In dieser Episode geht es unter anderem um Depressionen und den Umgang damit. Betroffene oder Menschen, die das potenziell belastet, sollten diese Folge besser nicht hören. Wenn Sie sich in einer akuten Krise befinden, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3x1 0 3x2.
In den USA gehört es zur absoluten Normalität. Bei einem Abendessen beispielsweise, selbst wenn man die Leute nicht gut kennt oder noch gar nicht kennt, das erste Mal sieht bei einem solchen Abendessen, über seine seelischen Zustände in der Offenheit zu sprechen, wie man über ein verletztes Knie oder Rückenschmerzen spricht.
Ich glaube, dass Depressionen auch deshalb zunehmen, weil das Leben immer unübersichtlicher wird. Es gab früher eine Gewissheit, abgesehen vom Krieg, gab es eine Gewissheit, dass du dir als Vater und als Mutter sicher sein konntest, deinen Kindern wird es besser gehen als dir selbst. Die Gewissheit gibt es nicht mehr.
Das ist
richtig. Die ist weg.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Gysi gegen Gutenberg. Ich gebrauche mittlerweile auch schon reflexartig den Terminus, den Gregor Gysi geprägt hatte, weil er sich geweigert hat, nicht Podcast zu sagen, sondern wie bei so vielen Sachen den Drang hatte, etwas zu revolutionieren, und es ist ihm einmal mehr gelungen. Mittlerweile spricht nahezu jeder in diesem Lande von einem Podcast, und ich kann ihm nur dazu gratulieren. Da ist dir wirklich eine Wortschöpfung gelungen, die mir so jetzt erstmal nicht auf der Zunge lag. Sie haben es heute mit zwei außerordentlich müden Zeitgenossen zu tun. Gregor schläft zu wenig, weil er zu viel unterwegs ist und politisch, anwaltlich und als Buchautor und als Podcaster einfach nicht ins Bett kommt. Und mir geht es ähnlich mit ganz anderen Dingen, die ich tue, und wir versuchen trotzdem heute in einigermaßen plausibles Gespräch zu bekommen. Ich gebe aber gleich die Verantwortung weiter und frage dich, lieber Gregor, was ist dir Seltsames, Erstaunliches, Bizarres, Verrücktes in der letzten Woche passiert?
Also das wirklich Erstaunlichste, was mir passiert ist, ich habe das erste Mal wieder an einer Klausur einer Gruppe teilgenommen. Das kannte ich von 1990 bis 1998, weil wir da nur eine Gruppe im Bundestag hatten. Seitdem kannte ich nur Klausuren einer Fraktion. Und ich habe festgestellt, wenn man sich dann zurückentwickelt wieder zu einer Gruppe, warum auch immer, dass plötzlich wieder andere Regeln herrschen. Und dass jetzt die Ausschüsse ganz komische Entscheidungen treffen. Also ich muss das mal erklären. Ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Da hat jeder Abgeordnete, wenn er Fragen stellt, 4 Minuten. Aber du musst in den 4 Minuten nicht nur deine Fragen stellen oder deine Meinung sagen, sondern die Regierung muss in der Zeit auch antworten können. Also darfst du nicht zu lange sprechen, weil dann die Regierung zu wenig Zeit zum Antworten hat. Und da ich nun Gruppe bin, hat man mir die 4 Minuten auf 3 gekürzt. Und da das Bündnis Sarah Wagenknecht eine noch kleinere Gruppe ist, hat man das bei ihr von 4 auf 1 Minute gekürzt. Und das fand ich schon alles ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie die das mit der 1 Minute machen. Stell mal in 1 Minute eine Frage, die auch noch beantwortet werden kann, und dann noch zur Außenpolitik. Das ist nicht so einfach.
Also bei dir ist ja bereits das Herabschrumpfen auf 3 Minuten etwas, was einer Höchststrafe nahe kommt, weil du ja
das sonst
immer so ganz kurzen Exegesen neigst.
Ich kann aber auch 1 Minute sprechen, habe ich schon bewiesen im Bundestag, aber das ist die Ausnahme.
Das ist bei dir wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Aber habt ihr da jetzt in dieser Gruppe so einen Stuhlkreis gebildet? Oder wie macht ihr das?
Ja,
das ist ein bisschen so therapeutische Wirkung, die sich dann da zeigt.
Ja, erstmal die Formulierung. Also wir treffen uns zur nächsten Fraktionssitzung. Nein, ruft einer, wir sind keine Fraktion mehr. Wir treffen uns zur nächsten Gruppensitzung und so. Also du kannst das Ganze auch noch mit etwas Humor begleiten. Aber komischerweise, ich bin gar nicht richtig unglücklich, sondern habe so das Gefühl, vielleicht starten wir jetzt neu durch. Muss man abwarten, aber vielleicht.
Ist das so ein Moment, wo man in eine, wenn man so will, politische Depression verfällt?
Also ich nicht. Da wir heute über Depression sprechen, habe ich auch länger darüber nachgedacht. Ich habe natürlich als Rechtsanwalt depressive Menschen kennengelernt. Natürlich habe ich auch bei Angehörigen und Freundinnen und Freunden auch meine depressive Stimmung kennengelernt. Aber man spricht ja erst von einer Depression, wenn dieser Zustand 14 Tage lang anhält. Dann muss man von der Krankheit sprechen. Und ich weiß jetzt wieder eine Sache nicht, da würde mich deine Meinung interessieren. Nehmen Depressionen wirklich zu? Oder geht man heute offener damit um, sodass man eher weiß, dass eine Depression vorliegt, während das früher verschwiegen wurde?
Also wir haben jetzt hier den etwas holprigen Brückenschlag in unser Thema gemacht vom Stuhlkreis, wobei oftmals Stuhlkreise sogar gebildet werden in der Behandlung und in der Therapie, zu einem doch sehr ernsten Thema. Wir wollten heute über Depression sprechen. Wir hatten in unserer allerersten Folge von Gysi gegen Gutenberg haben wir über Einsamkeit gesprochen. Das können wir nachher nochmal aufgreifen, weil das Thema Einsamkeit und Depression oft Hand in Hand gehen. Und man sich die Frage stellen muss, ist das eine Symptom oder Auslöser, ja oder nein? Da gibt es eigentlich eine relativ klare Sichtweise. Zu deiner Frage, Gregor, hat es zugenommen oder nicht? Und was ist der Umgang dafür ein Auslöser? Man muss, ich glaube, es von zwei Seiten betrachten. Zum einen war es so, dass insbesondere in unserem Land, ich werde nachher mal von den USA berichten, aber in unserem Land ein unglaublich, nahezu unfassbar verschüchterter Umgang mit der Erkrankung Depression geherrscht hat. Über Jahrzehnte, du wirst dich erinnern, bist ein bisschen älter als ich, dass man ganz lange psychische und seelische Erkrankungen unterdrückt hat, weil man befürchtet hatte, stigmatisiert zu werden. Das Wort des Kriegszitterers war ja nicht etwas, was einem liebevoll nahegebracht wurde, sondern es wurde als eine Schwäche empfunden. Und es hat sich über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg gehalten. Und es waren einfach Menschen, die ihre posttraumatischen Belastungsstörungen hatten, die zutiefst seelische Schäden aus dem Krieg nach Hause genommen hatten. Und man hat höchstens verhuscht mal darüber gesprochen, aber es wurde eben als große, große Schwäche gesehen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber ich würde nicht sagen dramatisch geändert. Wir tun uns immer noch in diesem Lande schwer, mit einer großen Offenheit über eben eine Erkrankung zu sprechen. Jetzt mache ich mal den Vergleich mit den USA. Ich habe ja 10 Jahre in den USA gelebt. In den USA gehört es zur absoluten Normalität. Bei einem Abendessen beispielsweise, selbst wenn man die Leute nicht gut kennt oder noch gar nicht kennt, das erste Mal sieht bei einem solchen Abendessen, über seine seelischen Zustände in der Offenheit zu sprechen, wie man über ein verletztes Knie oder Rückenschmerzen spricht. Und dann tauscht man in diesen Gesprächen sogar seine Tipps untereinander aus, wer nun einen besonders guten Shrink, nennt man das dort, also jemand, der mit dem Schrumpfen in dem Sinne zu tun hat, einen guten Psychotherapeuten oder Psychologen hat, und dann gibt man sich Ratschläge untereinander. Es ist ein ganz offener Umgang. Und es ist eben nicht so, dass es sofort als Schwäche empfunden wird, sondern dass es im Gegenteil sogar als ein Stärkemoment gesehen wird, dass man sich hier offen zeigt und aus der Offenheit heraus auch die Behandlung erfährt. Und wenn man das jetzt wieder mal zurücküberträgt zu uns, an der Schwelle sind wir noch lange nicht. Jetzt gab es ein paar in der Öffentlichkeit stehende Menschen, die sich in den letzten Jahren in Büchern dazu bekannt haben, Depressionen zu haben, sehr offen darüber gesprochen haben. Und es ist ihnen eine große Welle der Sympathie entgegengeschlagen. Es ist ja zunächst mal auch ein guter Anlass und gutes Zeichen, was man hier sieht. Gleichzeitig hatten wir aber, weil du die Frage gestellt hast, auch ein Ereignis, was Depressionen auch nochmal hat wachsen lassen. Und das war die Pandemie. Weil auch dort viele Menschen zusätzliche Gründe noch einmal hatten, eine seelische Verwundung, einen seelischen Schaden davon zu ziehen. Und deswegen sind wahrscheinlich, ist auf deine Frage, muss man sagen, zum einen in gewissen Bereichen hat es zugenommen, in gewisser Hinsicht ist aber der Umgang damit auch offener geworden, aber ist noch lange nicht so offen, wie er sein sollte.
Ja, es gibt ja sogar erste Politiker, die eben erzählt haben in Interviews, dass sie an Depressionen leiden, die insofern zu begrüßen sind, weil sie die Ersten sind, die offen damit umgehen. Und dann folgen ja immer mehrere. Um ein ganz anderes Beispiel zu bringen, es gab einen in Österreich, der erzählte, dass er von seinem Bischof sexuell missbraucht wurde. Und der ging in ein Kloster, keinen zweiten, nur den einen. Und ein Jahr später kamen plötzlich Hunderte und Tausende. Das ist ein Phänomen, ein gesellschaftliches, wann plötzlich ein Problem so weit ist, dass man offen dazu Stellung nimmt. Genauso wie jetzt in der Kultur- und Kunstszene der sexuelle Missbrauch von Frauen plötzlich ein Thema wurde, nachdem es jahrelang verschwiegen wurde. Und seelische Erkrankungen hatten früher immer den Ruf, also es gab ja auch die schönen Worte, der ist bekloppt und so weiter. Also das heißt, du warst negativ ausgegrenzt. Und überhaupt nicht mehr akzeptiert. Und deshalb hat man, wenn man irgendeine Form von seelischer Erkrankung hatte, möglichst wenig darüber geredet und gesprochen. Und dann gibt es aber auch in den Familien unterschiedliche Bedingungen und Strukturen. Es gibt so optimistische Familien, es gibt pessimistische Familien. Und ich glaube, dass Depressionen auch deshalb zunehmen, weil das Leben immer unübersichtlicher wird. Es gab früher eine Gewissheit, abgesehen vom Krieg, gab es eine Gewissheit, dass du dir als Vater und als Mutter sicher sein konntest, deinen Kindern wird es besser gehen als dir selbst. Die Gewissheit gibt es nicht mehr.
Das ist richtig.
Die ist weg. Und das, glaube ich, führt dazu, dass Depression zunimmt. Dann die erhöhten Anforderungen, also um erfolgreich in der Politik zu sein oder was dazwischen kommen kann, wo du plötzlich alles verlierst, was du bis dahin hattest. Oder du musst ungeheuer aufpassen, dass dir das nicht passiert. Also du stehst unter einer permanenten Anspannung. Oder als Schauspielerin oder Schauspieler, du kriegst plötzlich keine Rollen mehr, du bist nicht gefragt, etc. Und das alles kann dazu führen, dass depressive Stimmungen entstehen. Und man muss aufpassen, wenn man mal einen Tag depressiv ist, muss man nichts machen. Aber wenn man es wirklich 2 Wochen ist oder gar länger, muss man sich entscheiden, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, was nun wieder nur deshalb schwierig ist, weil so ein Therapieplatz, da musst du Monate drauf warten, dann musst du rumzanken mit der Krankenkasse, ob sie das Ganze bezahlt. Und das macht die ganze Sache noch schwieriger und noch unerträglicher.
Ich werde mal persönlich, lieber Gregor, und ich will dich dann auch fragen, ob du selbst damit schon Erfahrungen gemacht hast. Ich hatte in meinem Leben nicht unerhebliche Depressionen. Und ich habe es lange nicht wahrhaben wollen. Und ich habe vorhin schon die USA angesprochen. Das war der Zeitpunkt, wo ich mir dann auch professionelle Hilfe gesucht habe. Und diese professionelle Hilfe hat mich wieder komplett in die Balance gebracht. Ich bin heute nicht mehr darauf angewiesen. Ich bin auch auf keine Mittel angewiesen. Aber ich war dankbar, dass ich diesen Hinweis bekommen hatte. Und es war etwas, was mir dazu verholfen hat, dass ich heute ein wirklich sehr, sehr ausgeglichenes, zufriedenes, oftmals sogar glückliches Leben führen kann. Ich habe das beispielsweise auch in meinem Buch zur Sprache gebracht, 3 Sekunden, das ich letztes Jahr herausgebracht habe, und habe überwältigend viel Rückmeldung gerade eben auch auf diese Offenheit, auf dieses Thema, über dieses Thema erfahren, war selbst überrascht, weil es für mich eher ein Seitenaspekt war. Und es zeigt einfach einmal mehr, dass man in Deutschland das gar nicht genug anstoßen kann. Wenn man sich die Zahlen mal genau anblickt, wir sprechen in Deutschland von 17 Millionen Menschen, die eine seelische Erkrankung haben. Etwa 4 Millionen davon mit einer diagnostizierten Depression. Das ist eine Volkskrankheit, wenn man das in Anführungszeichen so setzen mag, oder man muss es noch nicht mal in Anführungszeichen setzen. Es ist eine unfasslich hohe Zahl. Und du hast es bereits angesprochen, das wird nicht aufgefangen durch ein System, das funktionsfähig wäre. Also wenn Menschen einfach Monate und Abermonate auf eine Therapie warten müssen, wie du es gerade gesagt hast, kann es oftmals auch schon zu spät sein. Und auch das ist letztlich ein Spiegel, eine Reflexion, dessen, dass wir einfach viel zu lange uns unglaublich schwer getan haben damit. Ganz interessant, weil ich so ein bisschen ja aus dem Nähkästchen ja auch plaudere hier und mir es heute einfach wirklich auch nicht mehr schwerfällt, das anzusprechen, ist das, was du gerade gesagt hattest, dass es Auslöser gibt wie, das glaubt man immer, wenn beispielsweise ein Todesfall eines geliebten Menschen stattfindet oder ein Arbeitsplatzverlust oder einfach diese Eindrücke, die heute auf uns einwirken. Das kann ein unmittelbarer Auslöser sein. Tatsächlich ist es aber meistens so, dass es eine grundsätzliche Veranlagung dazu auch schon in der Familie geben kann. Bei mir im Übrigen war das so gegeben. Mein Vater war beispielsweise sehr belastet durch psychische Erkrankung, was ihm zum einen in seiner künstlerischen Karriere, das klingt jetzt fast absurd, sogar teilweise geholfen hat und aber auch einer der Gründe war, warum er sich verweigert hatte, beispielsweise Mittel zu nehmen, weil er das Gefühl hatte, das würde seine Kreativität schaden. Das ist übrigens etwas, was auch durchaus ernst zu nehmen ist. Das kann passieren. Und das eine ist die Veranlagung und das zweite ist oftmals in sehr frühkindlichen Stadien Erfahrungswerte, die dann später eben so einen nochmal zusätzlichen Auslöser bekommen können. Und dann hat es 40 Jahre in einem geruht und plötzlich kann es zu einer ganz schweren, späten Traumatisierung oder anderen Dingen führen. Ich bin nun wirklich ein Psychotherapeut, ein Psychologe und gebrauche im Zweifel auch die falschen Begriffe. Ich habe mich nur damals eben ein wenig damit auseinandergesetzt, um zu verstehen, was eigentlich mit mir passiert und weshalb ich einfach in diese Situation gebracht wurde, dass man Angst vor Menschen plötzlich hat, dass man Panikschübe bekommt. All das sind ja letztlich dann Symptome, die diese Auslöser dann zur Grundlage hatten. Bist du selbst jemals auch damit in Berührung gekommen? Also jetzt nicht nur mit Dritten, sondern hast du es selbst auch mal gespürt?
Also ich hatte natürlich Tage, an denen ich sehr traurig war. Ich hatte sicherlich auch Tage mit einer depressiven Stimmung oder ich war mal überfordert oder ich war wütend. Das kenne ich alles. Aber in meiner Familie gab es nie eine Erfahrung mit einer wirklichen Depression. Deshalb habe ich das eigentlich nur kennengelernt über andere Menschen. Und ich bin ganz froh, dass es so ist. Ich weiß noch, dass eine gute Freundin von mir mal sagte, du mit deiner ewig fröhlichen Familie gehst mir auf die Nerven, was ich auch verstehen konnte, weil sie so in ganz unterschiedlichen Stimmungen war. Gleichzeitig hat mich das aber immer aufgebaut. Auch meine Mutter, die zum Beispiel unter der Scheidung von meinem Vater sehr litt, aber sie wurde deshalb nicht depressiv, sondern kämpferisch und hat sich so bestimmte Dinge überlegt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber was wir nicht unterschätzen dürfen und was Eltern auch nicht unterschätzen dürfen, schon Kinder, Jugendliche können depressiv sein. Und das nimmt man nicht ernst genug. Und es gibt eben auch Jugendliche, die Selbstmord begehen. Wir hatten ja den berühmten Torwart Robert Enke, der eben Selbstmord begangen hat. Und der lebte ja nicht schlecht, der hatte ja Geld. Also so, wo man sich sagt, wieso war der depressiv? Das war eben eine Grundstimmung bei ihm. Und wenn er dann keine Therapie macht und ihm nicht geholfen wird, dann neigen solche Menschen zum Suizid. Das heißt, es ist auch wichtig, dass schnell gehandelt wird. Nur entweder müssen sie selbst erkennen, dass sie an einer Depression leiden. Und wenn nicht, müssen ihre Freundinnen und Freunde oder Angehörige es ihnen sagen.
Und dann schließt sich wieder der Kreis zur gesellschaftlichen Akzeptanz.
Richtig. Und dann müssen die bereit sein, eine Therapie zu machen und sich nicht dafür schämen. Das ist nämlich so ein Punkt, dass du dich schämst. Wieso muss ich jetzt so eine Therapie machen? Nein, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn ich eine Erkältung habe, liege ich wie alle Männer im Sterben, weil ich das überhaupt nicht verkrafte. 38 Grad Fieber hauen mich völlig um, während Kinder bei 40 Grad Fieber noch rumtoben. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, und deshalb sage ich, das gebe ich dann zum Beispiel zu. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich leide an Depressionen und brauche eine Therapie, weil ich die loswerden will. Na klar will er sie loswerden. Und dabei muss man dann noch unterstützen. Also wir haben, das stimmt, noch keinen wirklich offenen Umgang damit, aber ein offenes Rennen. Also es gibt immer mehr, die sich dazu äußern. Zum Beispiel auch der Krömer hat sich eben dazu geäußert. Nun ist das ja einer, der satirisch ist, der ironisch ist, der dich auch aufs Korn nimmt, so in jeder Hinsicht. Und dem musst du ja auch gewachsen sein. Das ist ja nicht so einfach in so einer Fernsehsendung. Und dann, das will ich mal erzählen, ich hatte ihn als Moderator, als Gast in der Distel. Und in der ersten Stunde war er zu. Also ich bekam ihn nicht geöffnet, was mich wirklich ärgerte. Dann hatten wir eine Pause und plötzlich habe ich es geschafft und er öffnete sich. Und dann dauerte das noch mal 2 Stunden, was eigentlich unmöglich ist. Also 2 Stunden reicht aus, so waren es ja 3 Stunden. Aber die Leute gingen nicht, weil er plötzlich ganz offen über sein Leben sprach, auch über seine Depression sprach. Und ich finde, er hat sich damit sympathischer gemacht. Weil das eine, die Rolle, die er spielt in seinen Sendungen, ist
die
das
ist
eine.
Ist nicht wirklich sympathisch, und, ja.
Ja, nicht? Da kannst du ja eher auch wütend werden oder so. Du, von außen guckst du natürlich gerne zu, wenn einer fertig gemacht wird. Aber wenn du der Betroffene bist, sieht die Welt anders aus. Und trotzdem ist er den für die Leute plötzlich viel menschlicher geworden. Weil sie gesagt haben, der hat ja auch ein Leben, der leidet auch. Und nicht nur, dass er andere versucht, aufs Korn zu nehmen, sondern er hat Gründe, weshalb er so geworden ist, wie er ist. Und das, was er macht, macht er ja gut. Das kann er ja. Aber das ist eben nicht ein einfaches Leben, was dahinter steckt. Mhm. Ich habe zum Beispiel, als ich diesen Film über die Kindheit von Harpe Kerkeling gesehen habe, da habe ich ihn viel besser verstanden
als vorher. Der Junge muss an die frische Luft, nicht, hieß dieser Film.
Ja. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, wie er versuchen musste, seinen Vater zu unterhalten, seine Mutter zu unterhalten, also als Kind das Gefühl hatte, die müssen sich ja wohlfühlen, was gar nicht seine Aufgabe ist. Und das kannte ich, weil ich als Kind ein halbes Jahr im Krankenhaus lag und ja immer wieder Besuch bekam von meiner Mutter und von meinem Vater und ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, die langweilt das doch. Da müssen sie eine Stunde rumstehen, um sich mit mir zu unterhalten.
Man hat Schuldgefühle für die Erwachsenen.
Ja. Ich habe mir immer überlegt, wie ich sie unterhalte, damit es für sie interessanter ist. Was sie wahrscheinlich abgelehnt hätten, wenn sie es gewusst hätten. Und daher kannte ich, habe das verstanden in dem Film über die Kindheit von Harpe Kerkeling.
Und das holt viele Menschen ein.
Das alles ist wichtig. Plötzlich verstehst du einen ganz anders, siehst ihn nicht so einseitig in seiner Rolle im Fernsehen oder auch im Film oder sonst wo, sondern kriegst eben mit, dass Menschsein etwas viel Weitergehendes ist.
Etwas, was wir heute oftmals in unseren Gesprächen und Debatten kaum noch zulassen, ist das Verächtlichmachen eines Menschen mehr im Vordergrund als der Mensch mit seinen offensichtlichen Schwächen. Und das gegenseitige Erkennen dieser Schwächen ist ja eigentlich erst die Stärke der Menschlichkeit. Aber ich habe den gleichen Eindruck von Kurt Krömer auch gewonnen. Ich fand den immer, sagen wir mal, einen überschaubar unterhaltsamen Satiriker. Und klar ist das eine Rolle, die er spielte. Und die ist, hat ja auch jede Berechtigung. Und man mag es nur lustig finden oder nicht. Aber als er sich da als Mensch gezeigt hatte, ist das etwas, was ihn einfach auch sehr sympathisch macht.
Richtig.
Und das hat, glaube ich, manches Eis zum Schmelzen gebracht, auch für viele andere. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade für solche, die in der Öffentlichkeit stehen, wichtig. Wobei die Öffentlichkeit natürlich gleichzeitig auch eine depressionsverstärkende Droge sein kann.
Aber klar.
Und gerade Bühnenmenschen nicht selten davon betroffen sind, weil sie gleichzeitig ja auch, und das gilt auch für viele Politiker, diese Geschäfte haben ja immer auch was Maskenhaftes. Also du bist jemand, der einer Rolle oftmals verpflichtet ist und das Authentische geht gerne verloren. Und wenn das Authentische verloren geht, fehlt der Zugang zu dem Inneren und zum Ich und letztlich die Reflexion, die Spiegelung, die man dann auch braucht, um sich, wenn man sich therapieren müsste, es auch zuzulassen. Ich hatte einen sehr engen Freund in meiner Jugend, der wirklich einer meiner engsten Freunde war. Und es stellte sich heraus, dass der bipolar war. Und einer der begabtesten Menschen, der mir je untergekommen ist. Und du weißt, bei der Bipolarität gibt es ja so Phasen, die manchmal platt umschrieben von Himmel hoch jauchzend so zu Tode betrübt. Das ist um diese sehr simple Einordnung.
Das stimmt, das nennt man manisch-depressiv.
Und die sind
mal manisch und mal depressiv, ja.
So. Und der eine große künstlerische, mathematische Begabung hatte und dann mit der mit der Diagnose, die seine Eltern damals nicht wahrhaben wollten, sich selbst in eine geschlossene Anstalt als 16-Jähriger einweisen hat lassen. Und was damals und bis heute von vielen einfach immer noch als Klapsmühle beschrieben wird und für viele aber lebensrettend ist und nach einer Weile viele auch es verlassen können, es ja nicht mehr wie heute ist, dass man mit Stromschlägen behandelt wird oder dass man in irgendwelche Gummizellen gesteckt wird, sondern es finden ja heute wirklich auch sehr sinnvolle Behandlungen dort statt, um dann in ein normales Leben wieder gehen zu können. Wir sprechen ja oft von echten Hochbegabungen und anderen. Es war noch zu einer Zeit, und es ist ja jetzt mittlerweile auch über 35 Jahre her, dass als er das wieder verlassen hatte, dass er dann sehr auf sich alleine gestellt war, weil er seine Umgebung nicht verstehen wollte. Und 10 Jahre später hat er sich von einer Brücke gestürzt und hatte da schon Kinder gehabt. Und es war ganz grauenvoll. Ich habe mehrere Freunde verloren, weil sie diese Anerkennung und diese Akzeptanz nie gefunden hatten. Und wir befinden uns mehr und mehr auf dem Wege dorthin. Und trotzdem, ich meine, man muss sich auch da nochmal die Zahlen bewusst machen. Ich habe mir das auch mal angeguckt gehabt. Es gab jetzt eine relativ kürzliche Umfrage, dass sich 25% der Erwachsenen in Deutschland sehr einsam fühlen. Mehr als doppelt so hoch ist allerdings der Wert der Gruppe von Menschen, die sich nach der eigenen Angabe aktuell in einer depressiven Phase befinden. Das sind wiederum 53% der Menschen laut dieser Umfrage. Interessant war da, das haben wir vorhin mal kurz angesprochen, dass die Einsamkeit Symptom ist und oftmals nicht der Auslöser. Und da schließt sich wieder so ein Kreis, ne?
Ich will zwei Sachen sagen. Als Rechtsanwalt bist du mit seelischen Erkrankungen ganz häufig konfrontiert, und zwar, weil das im Strafrecht so eine Rolle spielt. Mhm. Deshalb gibt es ja oft psychiatrische Gutachten. Und da hatte ich zum Beispiel einen Mandanten, der manisch-depressiv war. Und der Psychiater erklärte mir, das sieht man schon an der Schrift. Es gibt Tage, da macht er so große Buchstaben, die gehen fast über das ganze Blatt, da ist er manisch. Und dann gibt es Tage, da schreibt er ganz klein, das ist depressiv. Und das konnte er schon beim Briefwechsel alles feststellen und verfolgen. Und natürlich viele andere Umstände kamen hinzu. Und dann lernst du auch seltene Krankheiten kennen, wie den Veitstanz zum Beispiel. Das war ein Mandant von mir, da haben die vieles angestellt, alle jungen Leute. Und als die Polizei kam, waren alle weg. Der Einzige, der noch da war, war mein Mandant, weil der gerade an den Veitstanz litt und deshalb gar nicht weggehen konnte.
Aha. Und erklär nochmal den Veitstanz, was das ist.
Ja, der kriegt dann einen Zustand, wo er einen Bewegungsdrang bekommt, mhm, dass er sich dreht, deshalb nennt man das Tanzen und so weiter. Und viele andere Umstände passieren. Und deshalb war er logischerweise nur vermindert zurechnungsfähig und so, dass ich wieder eine mildere Strafe für ihn bekam. Ich fand das auch so ungerecht, alle anderen waren weg. Der Einzige, weil er an dieser Krankheit litt, war er eben. Also das heißt, du bist dann als Rechtsanwalt immer wieder mit Krankheiten konfrontiert. Du bist überhaupt kein Mediziner, aber du entwickelst so ein Gefühl dafür, wann jemand vermindert zurechnungsfähig ist. Man weiß ja auch gar nicht, was es alles für Süchte gibt. Zum Beispiel habe ich eine Frau erlebt, die kaufsüchtig ist. Das ist furchtbar. Wenn die Geld hat, kauft sie ein. Nichts braucht sie davon. Und sie kann überhaupt nicht sich beherrschen. Furchtbar. Da musst du dich in Behandlung begeben. Anders geht das gar nicht. So, und dann muss man natürlich auch wissen, dass die Medizin...
Zweifel muss sich der Ehemann danach auch in Behandlung begeben, nicht?
Wie bitte?
Zweifel muss sich der Ehemann danach auch in Behandlung begeben.
Ja, die hatte keinen. Aber weißt du, was das eigentliche Problem ist? Die Psychiatrie entwickelt sich natürlich am schwersten, weil die Erforschung des Gehirns und wie du da Störungen begegnest, natürlich viel schwieriger ist, als wenn du einen Bruch heilen sollst, wo du das viel einfacher ermitteln kannst. Deshalb finde ich, dass wir auch mehr Geld noch in die Forschung stecken müssen, um seelische Erkrankungen besser behandeln zu können. Und noch eins liegt mir auch sehr am Herzen, das sind seltene Krankheiten. Weil die Pharmaindustrie erforscht keine Medikamente gegen seltene Krankheiten, weil sie dafür nichts verdient. Und da habe ich immer zu unserem Bundesminister Lauterbach gesagt, wenn er Forschungsmittel freigibt für die Pharmaforschung, muss er immer daran die Bedingung knüpfen, dass ein bestimmter Prozentsatz nachweislich für die Erforschung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten ausgegeben wird. Wir können die Leute nicht sitzen lassen mit ihren Krankheiten. Ich hatte einen Freund, der an einer seltenen Krankheit litt, der bekam ein Mittel, das gab es schon vor 40 Jahren. Null Entwicklung. Und dann gibt es eine ganz seltene Krankheit, da ist ja schon immer die Schwierigkeit der Diagnose, die festzustellen, die haben 800 Menschen auf der Erde. Ja, das kannst du vergessen, da forscht kein Mensch.
Es forscht kein Mensch, oder du hast den umgekehrten Effekt, dass jemand dran forscht und plötzlich etwas, den Fall gab es in Amerika, das ist auch breit durch die Medien getrieben worden, zu Recht damals auch, weil der dann plötzlich Preise aufgerufen hat für eine Erkrankung oder für die Behandlung einer Erkrankung, die die Menschen in den Ruin getrieben hat und sich krumm und bucklig verdient hat. Und das ist natürlich, ein, wenn das System Platz greift, ich meine, dann können wir alle Zynismus fehlerfrei buchstabieren. Also das ist das Letzte, was wir brauchen. Und ich glaube, wichtig ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wir müssen dafür sorgen in diesem Land, dass man nicht über ein Jahr, manchmal ist es von 31 bis 32 Monaten sogar die Rede, bis man einen Behandlungsplatz bekommt, sondern das muss wirklich angepackt werden. Und da reichen auch nicht irgendwelche Sonntagsreden, sondern das muss an der Wurzel gegriffen werden, weil nochmal, wir sprechen von einer in der Breite der Bevölkerung vorkommende Erkrankung.
Und ich sehe das wie du. Ich finde, man muss offen damit umgehen. Man muss auch ein bisschen was lesen, um es zu erkennen. Freundinnen und Freunde, Angehörige, die es erkennen oder glauben, es zu erkennen, müssen es offen sagen. Und dann müssen deutlich mehr Therapieplätze zur Verfügung stehen und die Krankenkassen sollen nicht rumzicken. Sie haben das zu bezahlen. Und Punkt.
Ja, und in dem Sinne, glaube ich, können wir uns heute etwas weniger depressiv in den Tag verabschieden und uns von Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie hoffentlich nicht depressiv werden, wenn Sie uns eine Woche lang nicht
hören. Ja, das hoffe ich auch.
Oder Sie hören uns einfach nochmal oder Sie hören eine der, was mittlerweile über 35 Folgen, glaube ich, die wir auf bislang schon seit dem letzten Jahr machen durften. Und dann können Sie uns eine ganze Woche lang hören und werden wahrscheinlich deswegen eine Traumatisierung bekommen. Wenn das der Fall sein sollte, können Sie uns schreiben und sich bei uns beschweren, dass es Ihnen schlecht geht. Und Gregor, ich spiele dir wieder den Ball zu. Du kannst all jenen sagen, die uns schreiben wollen, wohin sie schreiben sollen. Und ich sehe, dass du nach deinem Papierchen greifst.
Nein, das weiß ich.
Und vorhin hast du bei deiner letzten Sendung hast du zu www gegriffen. Heute greifst du wahrscheinlich zu fff. Oder
nein, pass auf. Ich will den Leuten noch was sagen. Sie sollen auch nicht unbedingt glauben, dass sie an Depressionen leiden, weil sie nur mal einen traurigen Tag haben. Das stimmt nicht. Aber wenn sie da etwas merken, seien sie einfach offen. Fragen Sie Leute, denen Sie vertrauen können und besorgen Sie sich so schnell wie möglich einen Therapieplatz. Mhm. Ich möchte nicht, dass die Selbstmorde in unserem Land weiter zunehmen, die immer furchtbar sind. Weihnachten ist zum Beispiel für alte Leute, die allein sind, furchtbar. Da braucht man Gaststätten, wo Leute, die allein sind, zusammen essen gehen können, um Weihnachten irgendwie zu verbringen. Da haben wir nämlich die höchste Anzahl von Selbstmorden. Das ist alles mir wichtig. Das sollen Sie daraus lernen. Ja, aber Sie können uns natürlich schreiben. Und das ist einfach ggg at
Strange Minds.
Openminds.media. Also nochmal ggg at openminds.media. Wir werden das beide noch lernen. Aber er ist ja jung, der KT, der müsste das eigentlich längst auswendig kennen. In meinem hohen Alter lernt man sowas nicht mehr auswendig. Aber lesen kann ich noch. Deshalb kann ich es Ihnen mal sagen. Also, tschüss, machen Sie es gut.
Machen Sie es gut. Die geputzte Brille von Gregor Gysi macht mir deutlich, dass er lesen kann und immer noch lesen kann. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleiben Sie uns gewogen.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.